Peut-être pas dans la totalité. Vous avez montré les risques.
Sie haben die Risiken angeführt dieser neuen Technologien. Die sind wohl sicher. Und neben jeder Technologie ist das auch so, das hängt davon ab, was wir daraus machen. Das hat also auch Vorteile. Da gibt es grundlegende Risiken, zum Beispiel, dass es die Würde des Menschen angegriffen wird, hier mit der Maschine, die wohl Vorrang hat vor dem Menschen, wo wir unsere Verantwortung aufgeben werden. Und das Beispiel, das Sie angeführt haben zum Privateigentum, ist ein gutes Beispiel. Sie haben das Privateigentum vielleicht etwas zu stark kritisiert. Die christliche Soziallehre der Kirche ist sehr ausgeglichen. Sie erkennt wohl an, dass Privateigentum ja gut ist. Ich habe mein Haus, mein Dach, mein kleines Unternehmen. Und gleichzeitig ist es so in diesem Gleichgewicht, dass man Rechte hat und Pflichten hat. Das muss ein Gleichgewicht geben zwischen Rechten und Pflichten derjenige, der das Unternehmen besitzt und die Produktionsmittel besitzt. Da ist es legitim, und das haben wir auch hier in Estland gesagt, da gibt es Systeme, die es gegeben hat, die wollten das Privateigentum abschaffen. Es gibt auch ein anderes totalitäres System, wo hier Geld und das Privateigentum ganz oben anstellt. Das vergisst man vielleicht in unserer Gesellschaft, dass diejenigen, die Produktionsmittel haben und sie kontrollieren, die haben mehr Verpflichtungen als andere. Sie müssen das Wohlbefinden der anderen beachten und die Allgemeingüter verwalten und beachten. Und dieses Gleichgewicht, ja, das muss dazu führen, dass man sich nicht bekämpft. Der eine gegen den anderen nicht ausgespielt werden hier. Der Manager gegen den Arbeiter. Das macht nämlich keinen Sinn. Denn so wie andere hier habe ich auch Kinder. Ich bin Gewerkschafter und morgen weiß ich nicht, ob meine Kinder Gewerkschafter sein werden. Sie werden vielleicht Freelance selbstständig sein, Unternehmensleiter sein. Damit werden sie nicht meine Gegner werden. Das wollte ich eigentlich nochmal hier ins Gleichgewicht bringen. Die Gesellschaft ist im Dienste der Menschen und all diejenigen, die Rechte haben, haben auch Pflichten. Und das ist, denke ich, das Herzstück. Und die Wirtschaftsmächte haben sehr viele Rechte heute, aber sie denken, dass sie keine Pflichten haben, außer Geschäfte zu machen.
Es darf jetzt nicht der Eindruck entstehen, die katholische Soziallehre marodiert durchs Land und enteignet flächenweise Privateigentum. Definitiv nicht. Völlig richtig. Aber es gibt eine Reihenfolge. Und die Reihenfolge heißt, und es ist gut, dass das heutzutage formuliert wird, am Anfang steht das Recht aller Menschen auf Nutzung der Güter dieser Erde. Also das Gemeineigentum ist am Anfang. Und von dem her leitet sich auch das Privateigentum ab. Selbstverständlich gibt es Privateigentum. Soll es auch geben. Und der Thomas von Aquin sagt, das ist auch die beste Form, zwar nicht die theologisch sauberste, aber die beste Form, damit Eigentum auch wirklich am besten ausgenutzt wird. Aber dieses Privateigentum ist eben nicht absolut. Darauf kommt es an. Es gibt ja zwei Rechtsstränge. Es gibt diesen römischen Eigentumsbegriff von den alten Römern herkommend, der sagt, Eigentum, Privateigentum ist absolut verfügbarer Besitz. Da darf keiner reinreden. Das gehört mir und ich bestimme allein, was damit zu tun ist. Und das oberste Ziel ist der Schutz des Eigentums. Und dann gibt es dieses altisraelitische Recht. Und dort heißt es, im Mittelpunkt steht nicht das Eigentum des Rechts, sondern der Schutz des Armen. Und das ist uns eigentlich gar nicht unser Denken, weil wir römisch aufgewachsen sind, mehr oder weniger. Aber es ist ein wesentlicher Punkt. Und über diese Tradition kommen wir zur Sozialpflichtigkeit des Eigentums. Also das ist eine Korrektur sozusagen des alten römischen Rechts, das unverfügbar ist, sodass jetzt in der Bundesrepublik im Grundgesetz in § 14 steht, Eigentum verpflichtet. Dieser Satz kommt sozusagen aus dieser altisraelitischen Tradition und ist über die Einrichtung des Jobeljahres bis zu uns gekommen, in dieses Gesetz hineingekommen. Es geht immer um die Auswüchse. Da gilt es tatsächlich korrigierend einzugreifen und da hätten wir das Werkzeug.
Wir leben in einem kapitalistischen Gesellschaftssystem. In unserer Verfassung haben wir den Satz drin, Eigentum verpflichtet. Aber wir haben nicht definiert, wozu. Wir haben aber die Definition aus dem römischen Recht, absolute Verfügungsmacht über das Eigentum. Was bedeutet das? Wozu ist diese Verpflichtung Eigentum verpflichtet? Dazu haben wir keine Definition. Zum Eigentum ja. Zweiter Punkt. Wir haben eine Korrektur, indem wir eine kollektive Interessenvertretung in entwickelten kapitalistischen Systemen haben. Bei uns nennt man das Betriebsrat, in Belgien Gewerkschaftsdelegierte, Gesundheitsrat und in anderen Ländern hat das dann nochmal einen anderen Namen. Aber es ist eine kollektive Interessenvertretung. Du hast eben in deinem Vortrag zu Ende gesagt, Die Demokratie ist ein Stück in Gefahr. Und damit ist auch die Frage der Interessenvertretung der Menschen in Gefahr. Bei diesen neuen Technologien und der damit Entgrenzung von Zeit und Arbeitsort, wie sollen wir in Zukunft denn ein Stück Interessenvertretung und damit ein Stück Gegengewicht gegen Macht und Machtkonzentration organisieren? Da fehlt mir zurzeit, mir persönlich, fehlt dazu noch die Fantasie. Ich kann mir einiges vorstellen, aber das sind nur Fragmente. Da laufen wir in eine Schiene rein, wo wir etwas entwickeln müssen. Wie das aussehen kann, kann ich heute nicht sagen. Vielleicht in 3 Jahren fällt mir dazu was ein.
Ich komme noch mal auf das Menschsein zurück. Mir stellen sich so viele Fragen. Inwiefern ist Sozialethik in einem Betrieb überhaupt noch gewünscht? Andererseits sehe ich selbst als Arbeitgeber, wie schwer der Spagat ist zwischen Arbeitgeber sein und noch menschlich sein als Arbeitgeber. Für mich ist sehr wichtig, dass meine Mitarbeiter sich wohlfühlen und dass die auch Stopp sagen können, wenn die Arbeit sich so weit häuft, dass die das nicht mehr schaffen. Andererseits bin ich natürlich auch froh, wenn jemand mehr macht, als ich gefragt habe. Ich wäre ja dann auch blöd zu sagen, hör jetzt auf. Dass dieser Spagat einfach unheimlich schwer ist und dann auch noch die Wirkung von außen. Über mir sitzt noch ein Verwaltungsrat und dann sagt man mir sehr oft, Monique, du bist weder die Mutter von denen noch der Therapeut. Das heißt, wenn ich für meine Mitarbeiter da sein will, auch wenn es Probleme gibt, bekomme ich von oben gesagt, das sind deren Probleme, die so mal gucken, dass die damit klarkommen. Deshalb möchte ich einfach mal sagen, es ist auch für Arbeitgeber. Schnell gesagt, die bösen Arbeitgeber sind nur die, die mit der Peitsche. Aber andererseits, da wir ja auch sehr von der Erfahrung her in viele Betriebe reinsehen, sehen wir einfach, dass manche Arbeitgeber diesen Spagat einfach nicht hinkriegen, dass die auch Druck von oben bekommen und dass halt mal Geld fließen muss, damit ich auch meine Arbeitnehmer bezahlen möchte. Deshalb, wie gesagt, dieser Spagat ist einfach, das hinzukriegen. Es ist nicht jeder gemacht, Arbeitgeber zu sein.
Ich möchte noch mal darauf zurückkommen, dass die neue Intelligenz bzw. die Digitalisierung ja auch sehr starken Einfluss auf die Beschleunigung in unserer Produktivität, auf Unternehmen und dergleichen hat. Ich möchte wohl darauf hinweisen, dass wir als Mensch nach wie vor die Chance haben, das selber zu beeinflussen, inwieweit das uns angreift bzw. inwieweit wir es zulassen. Du sprachst vorhin an, dass schon allein Führungskräfte, wo häufig die soziale Kompetenz fehlt oder gar nicht erst da ist, ein wichtiges Indiz ist, wo sich Arbeitgeber sehr wohl Gedanken machen müssen, wo auch Betriebsräte natürlich den Einfluss ausüben können, zu sagen, hier halt, wenn dieser Vorgesetzte nicht in der Lage ist, sich mit seinen Mitarbeitern und deren Ängsten und dergleichen zu identifizieren, dann wird es ein Riesenproblem werden. In kleinen Betrieben ist das vielleicht einfacher, aber in großen Unternehmen, wo es große Strukturen gibt, wo es viele Vorgesetzte gibt, da wird das immer schwieriger und die Zielvereinbarung als auch der Leistungsdruck, der Blick auf Profit ist in den Köpfen solcher Vorgesetzte leider vorrangig und somit wird der Umgang und das Interesse an dem Wohlbefinden der Mitarbeiter leider in den Hintergrund geschoben. Und das ist mit das Wichtigste in unserer Gesellschaft, dass man den Menschen erstmal sieht, dessen Bedürfnisse, dessen Ängste oder auch dessen Stärken und daraus resultiert dann auch Motivation. Wenn solche Menschen sehen, dass sie von Vorgesetzten geleitet, geführt werden und verstanden werden, dann ist die Motivation da. Somit auch dann das ganze Klima in einem Unternehmen, das ist entscheidend. Man steht hinter einem Unternehmen, man weiß aber auch, man hat seine Freiräume und man hat auch seine Grenzen und man wird nicht voll eingenommen.
Gewerkschaften, unsere Gewerkschaftler wissen das. Wie viel Prozent Mitglieder haben wir noch? Das heißt, wir müssen uns nicht mehr auf die Gewerkschaften zurückziehen. Ich glaube, wir müssen die Mitbestimmung in den Betrieben mehr stärken. Und wenn wir die Mitbestimmung in den Betrieben mehr stärken, kriegen wir vielleicht auch wieder Gewerkschaftsmitglieder. Aber im Moment beschäftigt die Gewerkschaft sich mehr mit sich selber, weil die lösen sich ja zum Teil auf. Ich muss ganz ehrlich sagen, das mag auch in manchen Ortsgruppen ein bisschen besser sein oder so, aber die von der Führung her und allem ist schon eine sehr große Beschäftigung mit sich selber. Und ich glaube, wir müssen, wenn es in den Betrieben geht, wo die Gewerkschaften oft gar nicht mehr präsent sind, weil unsere Gewerkschaft sagt schon seit Jahren, habe ich einen Betrieb, der keine 50% Mitglieder mehr hat, dann schreibe ich den auf der Abschreibeliste quasi, weil da kann ich keinen Sekretär mehr hinschicken. Also so viele Leute habe ich nicht mehr. Und deshalb müssen wir nicht vergessen, wir können es nicht über die Gewerkschaften machen. Wir werden in den Betrieben arbeiten müssen.
Den Gewerkschaften geht es wie den Kirchen. Die beschäftigen sich auch nur noch mit sich selbst. Richtig ist, dass natürlich alle Menschen in Not sind, Gewerkschaftsmitglieder oder nicht. Und Gewerkschaften sind erst einmal Mitgliedsverbände, die ihre Interessen im Vordergrund haben sollten. Aber klug ist es, weiterzudenken. Gewerkschaften sind nämlich mehr. Es sind Solidarisierungsreservoirs, es sind aber auch Denkfabriken quasi. Das ist wichtig. Aber sie sollten auch wirklich über den eigenen Tellerrand der Mitgliedschaft hinaus denken. Dann, glaube ich, ist es auch möglich, Mitglieder zu gewinnen. Und in den letzten Jahren werden ja auch wieder bei den großen Gewerkschaften Mitglieder gewonnen. Die IG Metall hat seit 3-4 Jahren wieder Zuwächse im bescheidenen Bereich. Aber immerhin, wir wissen, die Fluktuation bei Großinstitutionen ist hoch. Aber grundsätzlich ist es richtig, es ist eine gesellschaftliche Frage, aber die Gewerkschaften sind große gesellschaftliche Player. Und insofern geht es ohne nicht. Das ist meine tiefste Überzeugung. Ich glaube, dass die eine wichtige Funktion haben und dass sie die annehmen müssen, nicht nur für ihre Mitglieder da zu sein, sondern darüber hinaus in dieser Gesellschaft eine wichtige Stimme und eine wichtige Macht für mehr Gerechtigkeit sind.